Du willst mir doch nicht sagen, dass du mit allem, was du gemacht hast, einverstanden warst.
Damals, Jora, kam mir vor wie Mathe nur mit Worten.
Ich habe trotzdem ganz viel überhaupt nicht gewusst.
Das war so eine Entscheidung, wo ich sage, die musste so sein.
Ich bin da so einem Ideal hinterhergerannt.
Hätte ich früher angefangen, nicht alles auszugeben, sondern ein bisschen was zurückzulegen.
Freundschaften sind sowas Wichtiges.
Und ich glaube, da habe ich viele mit überfordert.
Ich wünschte mir so sehr, sie wären jetzt da.
Also das würde ich beim Jüngeren ich nicht empfehlen.
Das war, glaube ich, ein Fehler. Das war wirklich ein Fehler.
Also ich finde es nach wie vor schwierig.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Es gibt tatsächlich einige Dinge, die ich heute meinem jüngeren Ich mitteilen würde, was es nicht tun sollte. Ich kann mich erinnern, Roland, wir hatten eine ziemlich heftige Diskussion, weil ich war der Meinung, es gibt durchaus Dinge, die ich besser machen kann. Du hast aber vehement gesagt, nein.
Die du hättest besser machen können oder die du besser machen, also damals in der Vergangenheit. Mhm, ja. Ah ja, da können wir gleich drüber sprechen.
Warum hast du gesagt nein?
Weil ich der Meinung bin, dass wir heute hier sind, wo ich mich super wohlfühle, tollste Frau der ganzen Welt, tollsten Söhne der ganzen Welt, fühle mich ein toller Job auf Erden, weltschmerzfrei machen. Das alles wäre in Gefahr, wenn ich irgendwelche Weichen anders gestellt hätte, weil dann wäre ich vielleicht nicht hier angekommen, wo ich jetzt bin. Kann man jetzt viel darüber diskutieren, aber deswegen sage ich immer, alles, was war, ist gut.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, Roland, wenn du mal so ein bisschen deine Jahre Revue passieren lassen würdest, du willst mir doch nicht sagen, dass du mit allem, was du gemacht hast, einverstanden warst.
Nein, ich habe viele Leute geärgert und habe... Und
da können wir ja später mal ein bisschen näher drauf eingehen. Meinst du, du findest doch was?
Na klar, ja. Na klar.
Ja. Also weil ich glaube, es gibt so viele Dinge, die ich gerne meinem jüngeren Ich damals irgendwie erspart hätte, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß noch. Ich habe zwischen 20 und 30, also ich würde jetzt mal diese Zeitspanne nehmen, zwischen 20 und 30, was man hätte vielleicht auch anders machen können. Ich weiß, ich habe ja damals Medizin studiert und ich habe wirklich gedacht, Ich weiß, was Gesundheit ist. Ich bin die Expertin für Gesundheit. Wenn ich mir überlege, welche Überheblichkeit ich da an den Tag gelegt habe, dann wird es mir schon so ein bisschen schwindlig. Oh. Weil ich wusste eigentlich, im Vergleich zu dem, was ich heute weiß, ist es ein Bruchteil gewesen. Ich weiß, dass ich mich damals schon um auch eine gute Ernährung gekümmert habe, was die Qualität anbelangt. Ich habe beim Metzger gekauft zum Beispiel und nicht im Billigmarkt, weil ich dachte, da gibt es das bessere Fleisch, die bessere Wurst. Auch mit den anderen Lebensmitteln. Ich habe ja schon ganz früh Bio-Sachen eingekauft, aber ich habe trotzdem ganz viel überhaupt nicht gewusst und vor allen Dingen auch warum nicht. Es gab ein paar Sachen, die habe ich intuitiv gespürt gemacht, aber ich überhaupt nicht, was ich heute alles weiß. Und deswegen denke ich, es wäre so toll, wenn sich die jungen Leute einfach schon mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, auch wenn wir denken, in dem Alter, uns kann ja nie was passieren. Und es gibt eine Sache, die mir dazu einfällt. Du warst ja schon immer der Sportfreak. Ja, du hast ja immer Sport gemacht. Du hast ja trainiert wie ein Wilder, als ich dich kennengelernt habe.
Heute noch.
Ja, das machst du heute immer noch. Jetzt würde ich doch mal glatt behaupten, heute machst du es zum großen Teil, um einfach gesund und fit zu bleiben. Früher hast du es doch bitte nicht deswegen gemacht. Du hast es doch gemacht, weil du einfach noch schöner sein wolltest, als du eh schon warst, oder?
Ja, Muskeln sind immer gut und ein gutes Gefühl beim gut trainierten Körper ist auch gut. Aber da war natürlich die Gesundheit nicht im Vordergrund. Da war das Fitsein im Vordergrund, sich gut fühlen, all das. Letztendlich ja nichts Falsches, aber ja. Halt anderer Hintergrund.
Das stimmt. Aber ich weiß auch noch, dass wir nicht unbedingt wussten, wie wir uns finanziell gut aufstellen sollen, also wie wir mit Geld umzugehen haben. Wusstest du, wie man mit Geld umgeht?
Ja, ich bin in super gut klargekommen, obwohl ich sagen müsste, Ja, naja, ist ja so. Also, ja, wir haben uns gut, ich meine, ich bin von meinen Eltern weg, habe da irgendwann BAföG nicht mehr gekriegt, weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich zu lange studiert oder irgend sowas, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin
immer. Wie viele Semester hast du denn studiert? Kraus mit der Sprache, mein Schatz.
Also ich habe, lass mich überlegen, ich habe 12 Semester Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und als ich das dann an den Nagel gehängt habe, dann kamen, ich glaube, 2 Semester Jura und dann nochmal 3 Semester Volkswirtschaft.
Ah,
ja, weil ja, ich habe dann Sachen studiert, wo ich halt vorher schon an der TH Darmstadt Scheine gemacht habe, um mir die Scheine anzuerkennen lassen, um dann nicht mehr so viel machen zu müssen. Aber dann hat sich das ja immer weiter im Luft aufgelöst und mir war klar, ich würde weder mit Jura hat, war für mich ganz schlimm. Also weil da wird das Denken ja dermaßen kanalisiert. Und das, was Anwälte heutzutage machen, die da erstmal richtig gut drauf sind, dass sie dann frei irgendwie das alles gestalten können. Damals, Jura kam mir vor, wie Mathe nur mit Worten, so ungefähr. Also alles ganz festgelegt und kein Freiraum für eigene Gedanken und sowas. War mein ganz individueller Eindruck.
Mhm. Ah, da fällt mir doch gerade
ja.
was ein zum Thema Studium. Du hast also dann, wenn ich jetzt richtig rechnen kann, 17 Semester studiert.
Ja, ja, aber 12 waren ja die wichtigen. Das war ja das, schon was da. Ich gemacht habe. Hinterher, das war eher so schlechtes Gewissen.
Ja.
Doch noch irgendwie Akademiker werden oder so.
Aber darum ging es mir jetzt gar nicht. Mir ging es eigentlich darum.
Die Entscheidung.
Mir ging es darum, was würdest du denn heute deinem jüngeren Ich sagen, wenn du das mit dieser ganzen Studiumsgeschichte dir nochmal überlegst.
Ja, vor allen Dingen, dass ich da Wirtschaftsingenieurwesen im 12. Semester während des Hauptdiploms schon lief, geschmissen habe. Das ist eine der Entscheidungen, wo es mir ganz wichtig ist, dass ich die immer wieder so machen würde. Würde ich nicht anders machen. Die Vernunft sagt natürlich, und meine Eltern haben das gesagt, noch einige Freunde damals, du spinnst ja, du bist fast fertig, hör nicht auf, mach weiter. Aber das war so eine Entscheidung, wo ich sage, die musste so sein. Die musste so sein, weil wenn ich das fertig studiert hätte, dann wäre ich Wirtschaftsingenieur gewesen, der in Firmen geht und dort aufräumt und Leute entlässt, um die Zahlen besser zu machen und so weiter und so fort. Also das alles zu optimieren. Und da habe ich früh gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Und deswegen, das ist so eine Entscheidung. Da würden viele sagen, Mensch, wäre das nicht besser gewesen, es fertig zu machen? Hättest du das Diplom gehabt und dieses 12 Semester wäre nicht umsonst gewesen. Die waren nicht umsonst. Ich habe da super viel gelernt aus dem BWL-Bereich, aus dem Maschinenbaubereich. Sonst könnte ich das gar nicht machen. Ich könnte nicht die Selbstständigkeit aufgebaut haben. Seitdem, ich war ja immer nur selbstständig. Nur 15 Monate nicht, als ich bei der Bundeswehr war. Es hat mir auch gereicht, um zu verstehen, dass ich niemals angestellt sein möchte. So Hierarchien, die nichts mit Wissen und Können zu tun haben, die waren mir absolut zuwider. Heute noch. Könnte ich heute noch nicht.
Also es geht jetzt nicht darum, welche Entscheidungen, die du getroffen hast in deinen jungen Jahren, die richtigen Entscheidungen waren. Aber ich wollte trotzdem wissen, ob das
eine falsche war.
Ja, ob das eine falsche war oder nicht. Aber ganz klar, es war keine, richtig. Weil sonst hättest du diese ganze Schmerztheorie, die Betrachtung, wie du Schmerzen gesehen hast, überhaupt nicht in die Welt. Und wie du diese damals entdeckt hast zu sehen und wie du sie jetzt immer noch siehst, vielleicht noch ein bisschen detaillierter, wäre dir wahrscheinlich nicht gelungen. Ne?
Ja, und deswegen, das ist der Antrieb. Und darüber haben wir ja hart diskutiert, wo ich gesagt habe, diese wichtigen Entscheidungen, wo so Weggabelungen sind, ne? Vielleicht finden wir eine, die ich trotzdem anders gemacht hätte. Lass uns darüber diskutieren. Aber die bin ich froh, dass ich die wirklich so getroffen habe.
Ja, dann vielleicht sag ich jetzt mal eine Sache, die ich verkehrt gemacht habe. Ja. Ganz, ganz, ganz sicher. Diejenigen von euch, die uns so ein bisschen besser kennen oder auch genauer angucken, wissen, dass der Roland so ein Sunny Boy ist mit so einem braunen Teint, mit dunklen Augen. Er hatte ganz dunkle Haare gehabt mit ganz vielen Locken. Also wirklich, also für mich ein Bild von Mann und ich bin genau
heute
das Gegenteil. Doch, aber von jungem Mann damals,
okay,
ja?
Okay.
Okay, vielleicht kannst du damit leben. Oh Gott, ich muss ja auch hier aufpassen, ich merke schon. Und ich bin genau das Gegenteil, also helle Augen, helle Haut, helle Haare Und damals, als ich so jung war, war es tatsächlich so, dass braun sein schön und gesund sein bedeutete.
Heute und, noch.
Bitte?
Das für mich heute sich. Noch. Ich weiß, die Welt sieht das anders, aber.
Ja, aber na, vielen Dank, dass du es jetzt sagst, ja. Aber trotzdem, ich meine, du hast trotzdem dich für mich entschieden, obwohl ich weder braun noch gesund dann dadurch wohl auch ausgesehen habe oder besser ausgesehen habe.
Also du hast super hübsch ausgesehen, mit super tollen Augen und total gesund und total positiv.
Mhm, aber ich war trotzdem hellhäutig. Was ich einfach sagen will, ich wollte nicht hellhäutig sein, ich wollte eigentlich so eine Haut haben wie der Roland und ich wollte braun und überhaupt einfach braun wollte ich sein, aber schon bevor es dich gab, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte nicht weiß sein. Was habe ich gemacht? Ich bin Sommer für Sommer, immer wenn die Sonne geschienen hat, ich bin die Sonne. Ich habe mich verbrannt. Ich weiß nicht, 20 Mal im Sommer Solarium, bestimmt. Es kommt noch, bestimmt. Ja. Bestimmt 20 Mal einen Sonnenbrand gehabt, natürlich immer im Gesicht, weil Gesicht war ja das, was man von mir hauptsächlich gesehen hat. Und dann lieber rot als weiß. Nie Sonnenschutz benutzt und das tatsächlich über Jahrzehnte. Ja, ich war ja da noch ziemlich stur, bis ich dann irgendwann mal geschnallt habe, dass es wirklich nicht gut sein kann. Und da hast du recht, ich bin auch noch zusätzlich im Winter in Solarium. Manchmal 5-mal, manchmal 6-mal die Woche. Wow. Weil ich wollte das einfach alles nicht. Aber es war vor unserer Zeit. Ja, ich wollte nicht so weiß sein. Heute sieht es natürlich ganz anders aus. Ich finde Menschen, die so eine feine, helle Haut haben, ich finde es einfach unglaublich ästhetisch und schön. Für mich hat es eine ganz andere Bedeutung mittlerweile. Und für mich sieht eine helle Haut, wenn jemand hellhäutig ist und die ist einfach, die ist gesund, ist es unheimlich schön, wenn jemand eher so ein dunkler Typ ist wie du und einfach auch noch ein bisschen Farbe hat, finde ich das auch schön. Aber ich bin da so einem Ideal hinterhergerannt, dass ich habe einfach nicht bedienen können. Und ich glaube, das geht heute ganz vielen Leuten so. Es geht jetzt nicht um das Braunsein, aber es geht darum, dass ganz viele Menschen, glaube ich, irgendwelchen Idealen hinterher rennen. Und ich kann euch nur sagen, es kann sein, dass es in 20, 30 Jahren alles ganz anders aussieht. Und deswegen wirklich vorsichtig mit diesen ganzen neuen Empfehlungen beziehungsweise mit den ganzen Schönheitsideale, die es da gibt. Also mit dicken Lippen, aufgepolsterten Brüsten oder, und das verändert sich ja auch. Ich weiß, es gab da mal dünne Augenbrauen, dicke Augenbrauen. Wenn ich das alles mitgemacht habe, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Wenn ich das alles mitgemacht hätte und hätte mir immer schön die Augenbrauen gezupft, als man nur so einen ganz dünnen Strich gehabt hat, weil es modern war, hätte ich heute garantiert keine Augenbrauen mehr, weil die wachsen halt auch nur eine bestimmte Anzahl nach und dann gibt's sie nicht mehr. Also von daher bin ich heilfroh, dass ich da nicht mitgemacht habe und wo ich mich auch noch dran erinnern kann. Zu meiner Zeit gab's Twiggy. Boah, das war diese, weißt du noch, wie die ausgesehen hat?
Ich habe nur das Wort mal gehört, wie die genau aussehen, weiß ich gar nicht. Dünn wahrscheinlich.
Die war nicht dünn, die war magersüchtig.
Magersüchtig, okay.
Und ich fand es super schön. Ich fand es super schön. Magersüchtig? Nein, ich fand das Dünnsein so super schön. Und das war für mich eine ganz lange Zeit, eine Riesenqual. Ich bin Gott sei Dank nie in eine Essstörung reingekommen, aber damals sind ganz viele Frauen in Essstörungen reingekommen. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, so im Laufe der Zeit, dann gab es die ganz normalgewichtigen, dann ist es jetzt eher innen, dass man irgendwie fülliger ist. Und meine Güte, ich kann einfach nur sagen, Die Mitte macht sie, das Normale ist es eigentlich immer. Es ist immer die Balance. Also das sind jetzt so Sachen von mir, die ich erzählen wollte. Aber vielleicht gibt's denn auch Sachen, Roland, von dir, die du deinem jüngeren Ich empfehlen würdest, anders zu machen.
Ja, also eine Sache, die ist mir aufgefallen im Lauf der vielen Jahre. Wir sind ja damals mit Geld ganz locker, flockig umgegangen. Also wir haben Gott sei Dank immer Geld gehabt. Ich hatte ja die Autowerkstatt erst und dann, ich hatte eigentlich immer durch meine Selbstständigkeit genug Geld.
Und ja, und ich habe ja auch gearbeitet. Also wir hatten immer
Da wollte ich gerade hinkommen. Und als du dann irgendwie als Ärztin dich niedergelassen hast, dann sowieso. Und wir haben super gut verdient. Es kam ja alles von uns selbst. Wir haben ja da nichts von zu Hause irgendwie mitbekommen. Und da würde ich wirklich was anders machen. Wenn ich damals gewusst hätte, wie der Zinseszinseffekt sich auswirkt, hätte ich früher angefangen, nicht alles auszugeben, sondern ein bisschen was zurückzulegen, vielleicht anzulegen, vielleicht irgendwelche Dinge zu kaufen, die einen längeren Wert haben. Da hätte ich vieles anders gemacht. Das machen unsere Söhne uns heute vor, wie man sowas macht. Da gibt's ja heute Sparpläne, wo man ganz regelmäßig nur kleine Beträge zurücklegt, ja. Und trotzdem, wenn man das über lange Zeiträume betrachtet, hat man da dann richtig was in der Hand, womit man auch irgendwann sich größere Dinge halt leisten kann. Und da habe ich was verpennt, will ich noch nicht mal sagen, weil ich wusste einfach nicht, was da möglich ist, weil ich das nie gelernt hatte. Auch in der BWL, da ging es eigentlich um Anwendung, ja, ging es um Firmenaufbau und solche Geschichten. Aber so Geldanlage, also deswegen finde ich auch eigentlich, ich habe mal gehört, in asiatischen Ländern lernen das die Kinder. Also ich weiß es nicht, in welcher, Singapur oder so. Da gibt's Kinder, die lernen wirklich in der Schule den Umgang mit Geld. Und das ist ein großes Manko, dass es das bei uns nicht gibt. Vielleicht einzelne Lehrer, die das mal irgendwo in irgendeinem Unterricht machen. Aber da würde ich meinem jüngeren Ich sagen, kümmere dich drum, frag Leute, die sich damit auskennen, die Eltern im Freundeskreis vielleicht, wenn da irgendwelche Leute dabei sind, die sich mit sowas auskennen. Das hätte ich anders gemacht.
Ich muss da nochmal einhaken, aber du meinst du jetzt nicht ernsthaft, dass man von dem Geld, was man verdient, was auf die Seite legt?
Natürlich.
Und spart?
Ja, nicht sparen, aber bitte, anlegen.
Ja.
Nicht sparen, aber anlegen.
Aber das ist ein Riesenunterschied,
na, natürlich,
weil du hast gesagt, es gibt Sparpläne und so Sachen. Ne?
Ja, das nennt
also wir
sich
haben
Sparpläne.
Ja auch mal, wir haben ja auch mal eine Lebensversicherung abgeschlossen oder sogar zwei und haben die dann Gott sei Dank früh genug auch wieder aufgelöst.
Nein, nein, das war nicht sparen im Sinne von unter der Bettdecke verstauen oder in der Bettdecke sowieso nicht, unter der Matratze. Spark,
aber auch in der irgendwo auf einer Bank das Geld
hinlegen. Nein. Du, lass mich einfach mal sagen, das war null gedacht. Aber diese Sparpläne, die heißen ja deswegen so, weil man da jeden Monat eine bestimmte Summe in irgendwas rein investiert. So war das gemeint, um Gottes Willen. Ich habe ja von Zinseszinseffekt gesprochen, auf dem Sparkonto, du kriegst ja nichts.
Ja, ich glaube, vielleicht mache ich jetzt mal wieder weiter. Es gibt noch was, mit dem ich nicht gut umgegangen bin. Und zwar mit meinem Schlaf. Mit meinen Schlafgewohnheiten. Ich habe geschlafen, so viel ich schlafen konnte. Das war oftmals ganz wenig. Das waren 5 Stunden, 6 Stunden. Und am Wochenende konnte ich vielleicht dann mal 10 Stunden schlafen. Das habe ich auch gemacht. Also es war alles total unregelmäßig. Es war chaotisch. Mit dem Wissen, dass man heute, was ich heute habe, würde ich auf jeden Fall meinem jüngeren Ich sagen, dass es regelmäßiger ins Bett gehen sollte und warum lachst du?
Jetzt muss ich lachen. Nein, weil das finde ich, das mag gesundheitlich optimiert sein, ja. Aber denk doch mal an uns, als wir jung waren. Oder denk an Leute, die jetzt jung sind. Guck dir unsere Söhne an, ja. Also da bist du abends unterwegs. Wir haben uns nachts um 4:30 im Maggie Messer kennengelernt. Wir hätten uns nicht kennengelernt, wenn dein jüngeres Ich gedacht hätte, es muss abends um 11 im Bett liegen. Also das ist alles, finde ich, also klar, vernünftig wär's. Aber wenn du jung bist, willst die Nächte um die Ohren schlagen und willst Sachen erleben und da ist der Schlaf völlig nebensächlich. Der Körper holt ihn sich, wenn er nicht mehr kann. Wenn keine Drogen eine Rolle spielen, und das war bei uns ja nie größer der Fall, dann regelt sich das von selbst. Also das würde ich beim Jüngeren ich nicht empfehlen, weil der Verlust an Lebensfreude und an, dass wir uns kennengelernt haben, Peter, das ist das beste Beispiel.
Ich habe auch nie gesagt, dass man keine Ausnahmen machen sollte, weil Ausnahmen müssen immer drin sein. Das glaube ich für alles im Leben im Übrigen. Aber so diese Regelmäßigkeit von Unregelmäßigkeit, das finde ich nicht
in Ordnung. Mal kurz überlegen, diese Regelmäßigkeit von Unregelmäßigkeit,
ja.
Okay?
Ja, und außerdem gab es ja auch so ein Credo, dass es hieß, die ganz tollen Leute, die brauchen kaum Schlaf, die kommen mit 5 Stunden zurecht. Du warst auch einer von denen, die gedacht haben, dass sie besonders gut. Doch, Roland.
Habe ich nie gedacht. Sorry, Missverständnis. Habe ich nie gedacht.
Du warst keiner, der gesagt hat, du brauchst nicht so viel Schlaf.
Habe ich vielleicht mal gesagt, wenn ich gut drauf war oder so. Oder wenn du gesagt hast, lass uns jetzt nach Hause gehen. Und ich habe gesagt, nee, wir bleiben noch hier. Geh allein nach Hause. Ich will noch ein bisschen feiern. Dann vielleicht.
Na gut, also ihr seht, da haben wir andere unterschiedliche Meinungen. Aber auf jeden Fall, ich würde trotzdem meinem jüngeren Ich sagen, hey, pass auf. Also zumindest, dass das jüngere Ich das weiß. Du brauchst schon deine 7 bis 8 Stunden Schlaf am Tag. Das ist gesund. Versuch's dir so oft, wie es geht, zu holen. Weil ich glaube, das ist eine der wesentlichen Grundlagen für wirklich eine stabile Gesundheit.
Ja, aber
findest du doof?
Ja, nee, um Gottes Willen, doof finde ich es überhaupt nicht. Ich finde es vernünftig. Okay. Ich finde es vernünftig und vielleicht sollte man ab 40 da mal ein bisschen drauf achten. Aber
na gut,
vorher,
jetzt sind wir bei 30, ich weiß. Okay, können wir ja dann nochmal überlegen, ob wir auch zwischen 30 und 40 was machen wollen. Aber jetzt sind wir erstmal bei 20 und 30, ich habe verstanden. Gibt es denn noch was bei dir?
Lass mich überlegen. Ja, klar. Also es gibt vor allen Dingen Umgangsweisen mit anderen Menschen. Und da würde ich meinem jüngeren Ich sagen, du pass ein bisschen auf, wie du mit Leuten umgehst.
Moment, weil, da würde ich gerne mal einhaken. Wieso? Wie du
ja,
was
also
hast du
ich,
gemacht?
Ich bin halt jemand, der von sich selbst viel abverlangt. Und für mich war es lange Jahre völlig normal, dass das, was ich von mir selbst verlange, auch die anderen erfüllen sollten, mit denen ich zu tun habe. Mhm. Ob das jetzt irgendwelche Schüler waren in der Kampfkunst oder ob das irgendwelche Freunde waren, mir ist nie klar geworden, dass jeder irgendwie eine andere Intensität hat, sich für irgendwas einzusetzen. Und ich glaube, da habe ich viele mit überfordert.
Was heißt das denn? Du hast viele
ja,
damit
einfach,
überfordert?
Ja, einfach mehr Feeling haben für die anderen, dass bestimmte Dinge halt nicht gehen und nicht irgendwie brachial versuchen, das durchzusetzen.
Was waren die Konsequenzen, dass du das so oft versucht hast? Für dich was hast du da mitgekriegt?
Ja, also meine Freunde habe ich immer gehabt, aber ich habe mitgekriegt, dass es oft einfach schlecht ankam. Dass es schlecht ankam und dass es auch dann so ein Image war und bestimmte Leute auch dann auf bestimmten Ebenen nichts mehr zu tun haben wollten, weil einfach meine Erwartungshaltung da viel zu groß war.
Also man könnte ja auch dazu sagen, du warst schon ganz schön massiv im Markt gewesen.
Massiv bin ich ja heute noch, Gott sei Dank, sonst gäbe es die Schmerztherapie nicht.
Ja,
aber
du bist stark.
Ich bin inhaltlich massiv.
Ich finde eher, du bist stark in dem, was du weißt. Das vertrittst du auch stark. Massiv hat für mich
negativ
immer so einen heftigen Beigeschmack.
Müssen wir halt definieren, was genau gemeint ist. Also ich würde nach wie vor sagen, sich für eine gute Sache massiv einzusetzen, finde ich total gut. Also besser zu massiv als zu lasch, wenn die Sache die Welt besser macht. Aber es ist halt eine Frage der Definition. Ich weiß schon, was du meinst. Also ein bisschen mehr auf die anderen achten, trotzdem stark sein im Inhalt und dann eben ein bisschen, ich meine, ich habe das ja lernen müssen, ja. Das war ja für mich ein Sprung ins kalte Wasser, als ich irgendwann über die Schmerztherapie plötzlich mit Therapeuten zu tun hatte. Ja, du musst dir das mal überlegen.
Wie sagst du das, mit Therapeuten zu tun hatte? Was
ja,
meinst du? Ich war ja auch,
lass
bin
mich
ja
mal
auch
erklären.
Ja.
Lass mich mal erklären. Dann, du warst die Ärztin und das war irgendwie so akzeptiert. Ärztinnen sind halt so. Aber du musst dir vorstellen, ich war ja in der Welt der Kampfkunst. Ab dem Studium habe ich Kampfkunst gemacht. Ja, jahrzehntelang. Und da gibt's eine ganz klare Hierarchie des Könnens. Des Wissens auch, aber vor allem nicht des Könnens. Eine ganz klare Hierarchie. Und derjenige, der sich da hochgearbeitet hat, der hat Schülerinnen und Schüler. Und wenn er denen sagt, jetzt trainiert bitte mal so, dann ist das keine Frage. Dann sollen die das so machen. Ansonsten brauchen sie nicht mehr zum Unterricht zu kommen. Also es ist eine ganz klare, da wird nicht diskutiert, was ist jetzt besser, was ist schlechter, sondern ich habe ein Wissen und da hat auch, also gerade so in der Kampfkunst ist es auch üblich, ähnlich ein bisschen wie im Militär, ohne Waffen halt nur, dass du so ganz klare Führungsprinzipien hast. Im Militär ist es noch ein bisschen anders, da muss ich jetzt eine Einschränkung machen, weil meine Militärzeit bei der Bundeswehr, diese 15 Monate Grundwehrdienst, die waren der Horror für mich, weil da waren Leute vor mir, also vor allen Dingen aus der mittleren Führungsebene, die für mich, meine Einschätzung, nicht viel Ahnung hatten und die nur aufgrund ihrer Position mir irgendwie zu sagen hatten, was ich tun soll. Und da habe ich ein richtiges Problem mit. Aber in der Kampfkunst werden nur die Leute akzeptiert, die nicht nur das Sagen haben, aufgrund ihres Titels oder so, sondern die auch wirklich was können. Sonst, weil du kannst da ganz einfach testen.
Aber das heißt, also A ist mir der Begriff autoritär eingefallen.
Ja.
Insgesamt und
ist halt kein Diskussionskreisel.
Es ist
oder
kein,
Zirkel, wie heißt
ja,
das?
Ja, und dann Zirkel. Erschreckt mich, aber dann erschreckt mich halt auch, dass derjenige, der besser kloppen oder verkloppen kann, ist der Stärkere und der Autoritäre.
Nee. Kurz drüber nachdenken. Der das besser kann, der besser sich körperlich zur Wehr setzen kann und da die Oberhand hat, hat damit überhaupt erst das Recht, den anderen einen Unterricht zu geben. Also das ist ja, ich sehe das ja, du siehst jetzt, was schon immer so ein bisschen dein Problem war, die Kampfkunst immer nur als etwas, wo sich Leute ohne Sinn und Verstand irgendwie körperlich auseinandersetzen. Für mich war Kampfkunst immer eine Kunst. Eine Kunst mit einem Gegner, der viel Kraft hat, so kunstvoll umzugehen, dass er die Kraft nicht an dir ablassen kann, dass er dich nicht verletzen kann, dass er nicht irgendwie Leute körperlich arg schlimm zurichtet, all das. Also es ist für mich nur positiv besetzt.
Okay.
Man muss sich wehren können, fertig.
Aber lass uns nochmal zurückzugehen zu dem ursprünglichen Thema.
Wir waren ja gerade bei einem Therapeuten.
Was würdest du, ja genau, was genau, genau was war mit,
ja,
was war mit
ja,
diesen Therapeuten?
Und aus dieser Welt, da war ich ja gerade, aus dieser Welt falle ich plötzlich in eine Welt, wo ich so eine Therapeutengruppe vor mir sitzen habe, mit Ärzten und Heilpraktikern und Physiotherapeuten und denke mir plötzlich, das ist ja etwas anders als das, was du gewohnt bist. Und das hat mich auch stark trainiert. Und wir haben dann später diejenigen, die heute noch dabei sind, die jetzt seit 2007 haben wir ja unterrichtet, das sind jetzt fast 20 Jahre, 18 Jahre jetzt, die haben mir so nach 10 Jahren gesagt, oh, am Anfang warst du unausstehlich. Also das ist der einzige Grund, warum wir bei dir geblieben sind, ist, dass du halt was entwickelt hast, was im Vergleich zu dem, was wir bisher wussten, völlig drüber ist und völlig positiv ist. Und deswegen sind wir dabei geblieben. Und die haben mir dann beschrieben, was mir gar nicht so bewusst war, was für ein Verhalten ich da hatte. Aber ich habe mir da gar nichts dabei gedacht, weil ich war damals einfach Kampfkunsthierarchie gewohnt und bin jetzt in so eine völlig andere Welt reingefallen, quasi aus Versehen, ja, zufällig. Und deswegen musste ich das, was du vorhin gesagt hast, diese Massivität und all das, das musste ich mir sowieso abgewöhnen, weil das ja da überhaupt nicht reingepasst hat. Weil die Therapeuten und Ärzte sind jetzt vernünftige Menschen, die was klären untereinander, wo es keine Hierarchie gibt nach dem Motto, der hat dem was zu sagen und so. Eine völlig andere Welt für mich.
War das ein schmerzhafter Prozess für
überhaupt
dich?
Überhaupt nicht.
Aber du hast doch auch Leute, du hast auch Leute verloren dadurch, ne? Die damit nicht umgehen konnten.
So die habe ich auch in der Kampfkunst verloren.
Ja, ich weiß, also, das hat denen nichts ausgemacht.
Das fand ich manchmal nicht gut, aber letztendlich, Reisende soll man ziehen lassen.
Wow. Okay.
Ja, ich hatte halt immer, wie soll ich es sagen? Das klingt halt jetzt, vielleicht klingt es ein bisschen negativ, wenn man das falsch auslegt, aber ich meine es eigentlich positiv. Ich habe immer ein Ziel gehabt und habe darauf hingearbeitet und habe mich in Leuten umgeben, die auch darauf hinarbeiten. So als gemeinsame Sache quasi. Und wenn ich dann die Wahl hatte, meine Richtung zu ändern, um jemandem einen Gefallen zu tun, oder bei meinem Ziel zu bleiben, dann bin ich immer bei meinem Ziel geblieben und das sind die halt dann teilweise gezogen. Aber ist auch völlig normal. Ist ja überall so und immer.
Also opportunistisch warst du nie. Das ist absolut richtig. Aber nichtsdestotrotz, wenn du das jetzt, was du eben erzählt hast, zusammenfassen solltest, was würdest du denn jetzt deinem jüngeren Ich sagen?
Einfach ein bisschen verständnisvoller sein, sich mehr in andere Menschen reinversetzen, um vielleicht doch Wege zu finden, wie man trotzdem mit einem guten gemeinsamen Ziel voranschreiten kann. Also einfach mehr Feeling haben, mehr auf die anderen achten, mehr Rücksicht nehmen auf Befindlichkeiten, halt menschlicher sein letztendlich. Das würde ich beim jüngeren Ich sagen.
Sorry, wenn ich jetzt mal ein bisschen lachen muss, aber...
Es lacht sie mich aus.
Ja. Es gibt ja schon öfters mal Kommentare unter den Podcast-Videos oder überhaupt, da heißt es, meine Güte, dieser Mann lässt seine Frau nie ausreden. Ich kann euch nur sagen, es gab Zeiten, da war das viel schlimmer und für mich ist es teilweise teilweise fällt es mir gar nicht auf, dass du reinredest, weil du bist ja schon, du hast ja auch an dir gearbeitet, das finde ich auch gut. Und ich denke, man kann auch nur an was arbeiten, wenn einem was klar ist.
Ja, logisch.
Und deswegen glaube ich auch, also ich meine, es war ja schon auch ein Prozess, ich glaube, ich habe dich da auch ein bisschen unterstützt, einfach auch so ein bisschen mehr Feeling zu kriegen für das, was ein anderer sagt und dass man da mehr, ja, dass man das auch fühlt und was einfacher ist im Umgang und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz gut so, dass man durchaus auch den Jüngeren insgesamt schon auch mal Hilfestellung gibt, indem man sagt, hey, vielleicht guckst du da mal ein bisschen besser dorthin.
Ja, sowieso.
Was ich sagen wollte.
Klar. Ich wollte jetzt noch was sagen, aber es ist mir wieder entflutscht, aber machen wir weiter.
Nee, ich dachte nur, also du hast es ja jetzt zusammengefasst, was es war, das finde ich gut. Also einfach mehr zuzuhören, oder? Oder mehr einzugehen auf den anderen, oder?
Ja, wobei, also zum Beispiel diese Unterbrecherei, gell? Das ist halt, ich finde es schwierig, weil, also ich finde es nach wie vor schwierig. Ich achte jetzt viel, viel mehr drauf und mache es auch viel, viel weniger. Und manchmal ist es ja auch okay. Ja, manchmal ist es auch okay, machst du ja auch bei mir. Vielleicht nicht so oft, vielleicht viel weniger auffällig und so. Aber ich sag warum, wenn man sich so austauscht, ne? Also das gibt es die Möglichkeit, der eine redet so lang, bis ihm nichts mehr einfällt. Dann redet der andere so lang, bis ihm nichts mehr einfällt. Aber das ist eine langweilige Diskussion. Es ist ja viel kurzweiliger, wenn man so Sachen entwickelt, sich austauscht und dann eben zum Beispiel, ne? Da hatte ich was, das hat super gut gepasst und hätte unsere Diskussion noch ein bisschen erweitert. Aber dann habe ich total darauf gewartet, erstmal, bis ich eine Pause kriege. Du hast weitergesprochen und dann war es halt weg. Und das finde ich immer schade. Also, ob das Optimale ist für mich nicht, dass jeder so lange redet, bis er dann von alleine aufhört und dann der andere das Gleiche macht, sondern das Optimale ist für mich ein Mittelding. Also mein Unterbrechen ist teilweise nicht nett und ist einfach übergriffig, ja, sehe ich voll ein. Aber ich unterbreche auch nicht, um irgendwie, muss ich wirklich so sagen, ich unterbreche, wenn ich das tue, platzt das so aus mir raus und das mache ich nicht, um den anderen irgendwie zum Schweigen zu bringen, sondern ich habe eine geniale Idee, die dazu beitragen könnte, dass man sich noch besser unterhalten und austauschen kann und die passt dann in diesem Moment. Und die passt keine 10 Minuten später, ja. Ich habe ja mal irgendwann angefangen, als ich dieses Problem lösen wollte, habe ich ja angefangen, mir so Notizen zu machen, ne? Und da habe ich dann einen Zettel mit fünf Notizen, mit 5 Sätzen. Und irgendwann gibt's dann eine Möglichkeit, die zu sagen. Aber die kann man gerade durchstreichen, weil die haben längst ihre Aktualität verloren. Jetzt könnte jemand sagen, böswillig, ja, dann war sowieso nichts inhaltlich Wertvolles, sonst hätte es noch gepasst. Nein, nee, sehe ich anders.
Aber also mit diesen langen Monologen, dass es ganz gut ist, dass man die unterbricht, das kann ich einfach nur zustimmen, das ist richtig, weil wenn man dich laufen lassen würde, bei dem, was du sagen würdest, du würdest wahrscheinlich überhaupt nicht mehr aufhören. Also von daher glaube ich, dass Unterbrechungen schon sinnvoll sind. Auch bei
nach dem Motto, ich höre dir auf zu reden, du musst mich unterbrechen.
Ja, und dann ist mir noch was eingefallen, sorry.
Ja, schon total verstanden.
Total schmunzeln. Und dann ist mir noch was eingefallen, weil das ist ja immer so, das ist ja wirklich so ein bisschen wie so ein Hinweis, hey, das war nicht gut von dir jetzt, weil ich habe was vergessen, was ich sagen wollte, was so wichtig gewesen wäre. Weißt du, was die Mutter immer zu mir gesagt hat?
Erzähl.
Denn immer gesagt, wenn's wichtig ist, dann bleibt es da oder kommt's wieder. Und wenn's nicht wichtig war, dann ist es einfach weg.
Da ist vielleicht was dran, kann sein. Ja. Auf jeden Fall wieder zurück zum jüngeren Ich. Also meinem jüngeren Ich würde ich sagen, Gerade wenn du eine blonde Frau hast mit heller Haut, da unterbrennt der Spaß jetzt. Das war ein Spaß. Nein.
Nur total.
Ich würde dem jüngeren Ich sagen, einfach ein bisschen mehr drauf zu achten, Leuten nicht ins Wort zu fallen und die ihre Gedanken fertig entwickeln zu lassen.
Ja, ich wollte eigentlich
auf jeden Fall.
Ich wollte sagen, eigentlich bist du ja manchmal wirklich auch witzig mit dem irgendwie blonde Haare, helle Augen und so. Das fand ich eben schon sehr witzig. Okay, jetzt lass uns mal weitermachen. Ich glaube, du warst jetzt gerade dran. Was fällt mir noch? Ja, mir fällt was ganz Wesentliches ein, was ich unbedingt meinem jüngeren Ich hätte sagen müssen und was ich kaum mehr wettmachen kann, das ist, dass ich einfach Freundschaften nicht gepflegt habe. Für mich war das normal. Irgendwie war es normal und wenn es funktioniert hat, hat es funktioniert. Wenn nicht, hat es nicht funktioniert. Aber heute weiß ich, dass man Freundschaften pflegen muss. Und ich bin froh, dass ich noch einige Freundinnen habe, weil Freund und auch zwei männliche Freunde, würde ich auch sagen, dass ich die durchaus habe. Und aber das ist gerade so, dass es noch gut ist, weil weniger würde ich sehr schade finden. Und ich habe mich nicht gemeldet, wenn ich was vermeintlich Wichtigeres zu tun hatte. Bei uns hatten halt immer Familie, Kinder und Beruf so die Prioritäten und da kamen wirklich Freunde zu kurz. Und ich kann einfach nur sagen, Freundschaften sind sowas Wichtiges, weil im Laufe des Lebens geschehen Dinge, passieren Sachen, die möchtest du gerne mit jemandem teilen, dem du vertrauen kannst. Und Freundschaft ist einfach was wächst. Und ich würde bestimmt nicht heute jemandem was erzählen, jemandem erzählen, den ich erst einen Monat kenne oder so. Ich brauche da wirklich Vertrauen dazu. Und ich bin froh, dass es mir dann so, als ich dann 40 war, klar wurde, wie wichtig es ist, dass ich da schon ein bisschen besser mit umgegangen bin. Und vor allen Dingen, was ich gemacht habe, und da bin ich froh drum, ich habe den Menschen, von denen ich gedacht habe, dass die mir wichtig sind, gesagt, hey, pass auf, ich habe das irgendwie nicht wirklich so gut gehandelt früher und ich habe das nicht wirklich gelernt, wie man Freundschaften pflegt, aber ich versuche es besser zu machen. Und es war ganz toll, dass diese Menschen, denen ich das gesagt habe, die haben das akzeptiert, die haben das verstanden. Und wenn ich mich lange nicht gemeldet habe, haben die sich trotzdem gemeldet und waren immer noch meine Freunde, meine Vertrauten. Und das war auch richtig gut so. Und deswegen würde ich auf jeden Fall meinem jüngeren Ich sagen, wie wertvoll Freunde sind. Und dass man Freundschaften hegen und pflegen muss.
Ich habe Freunde von damals noch, von Schule. Jahrelang aber nicht viel gemacht, aber immer Draht gehabt, immer mal wieder zwischendurch und habe auch die letzten 3, 4, 5 Jahre das jetzt wieder mehr in Angriff genommen. Und vor allen Dingen, das habe ich auch gemacht, weil wir uns ja auch darüber unterhalten, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass es ein Thema ist, ich habe jetzt so seit den letzten 15, 20 Jahren da mehr drauf geachtet und ich muss ehrlich sagen, also was die Freunde angeht, es gibt ja heute einen völlig verqueren Begriff von Freunden, ja, es gibt da Leute, die haben irgendwie, keine Ahnung, 500 Follower und die nennen sich dann Freunde und so, also dass wir da nicht drüber reden, ist klar. Und dann wieder Schluss zurück jetzt, wie sagt man immer, mehr als 5 gute Freunde geht überhaupt nicht, weil du einfach dann zu sehr dich schon wieder verzettelst. Ich meine, erweitern wir das mal auf 10, dann ist es wahrscheinlich auch gerade noch zu handeln. Aber so, da bin ich bei dir. Also das würde ich auch meinem Jüngeren empfehlen.
Aber so ein Freund, dem du richtig vertraust, dem du auch so deine Ängste, deine Bedürfnisse, deine auch Sachen, die du nicht mit mir besprechen willst, weil es irgendwie nichts mit der Beziehung oder so zu tun hat, vielleicht weil es ein Männerthema ist oder so. Gibt es da für dich
ja, ja.
jemanden?
Ja, ja. Absolut. Absolut. Aber das bringt mich gleich auf einen anderen Bogen, nämlich was ich meinem jüngeren Ich auch noch empfehlen würde. Und das habe ich, also ich habe ja vorhin gesagt, ich will keine Entscheidungen im Nachhinein rückgängig gemacht wissen, die vielleicht dazu führen könnten, dass ich heute nicht da bin, wo ich bin.
Ach, vielleicht hättest aber du ja ich viel könnte, früher da sein können, wo du heute bist. Aber egal,
lass mich Thema. Lass mich mal. Ja. Es gab ja auch Sachen, da könnte ich heute vielleicht noch besser dastehen, als ich bin. Nicht schlechter, sondern besser. Und was ich da nicht gemacht habe, das war, ich habe mir nie so Coaches und sowas geholt. Also Freunde, okay, Freunde haben einen großen Vorteil, die kennt man persönlich. Der Nachteil ist, die müssen nicht unbedingt spezielles Wissen haben. Der Vorteil von einem Coach ist, den sucht man sich so aus, dass er ein sehr spezielles Wissen hat. Und der Nachteil ist halt, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dann offen zu sprechen. Aber die sind ja normalerweise professionell. Und ich habe halt leider, das ist so ein bisschen blöd gelaufen bei mir, ich habe, als ich so im Alter zwischen 20 und 30 war, ein paar Therapeuten mitbekommen, wie soll ich das ausdrücken jetzt, von denen ich halt nicht begeistert war. Meine persönliche du meinst jetzt Meinung.
Psychotherapeuten, also eher in ja, die Richtung.
Eher in
ja,
in die
also
Richtung.
Therapeuten gibt's ja.
Ja, und für also viele Sachen, ja. Persönlich halt ja. Bekannt. Ja. Und war nicht damit einverstanden, mit der ganzen Vorgehensweise, was ich da so intern mitbekommen habe. Und das hat mir ein bisschen verleidet. Und dann habe ich verpasst, eigentlich die Brücke zu kriegen dahin, dass es ja Leute gibt, die wirklich ein spezielles Wissen haben. Also zum Beispiel, erinnert sich dran, wir haben das mal gemacht, als wir mit den Jungs Probleme hatten mit der Erziehung, ja, also auch ein bisschen schief lief und so, da haben wir uns da beraten lassen. Also das haben wir schon gemacht, ja, aber da geht's ja weit darüber hinaus. Ich hätte mir ja locker jemanden holen können, der mir diese finanziellen Vorgehensweisen beibringt. Ich hätte jemanden holen können, also so ein gewisser Umgang, ein professionell geschäftlicher Umgang habe ich nie gelernt, muss ich ehrlich zugeben. Das mache ich immer nach Instinkt und nach Gefühl. Und das klappt auch meistens, aber teilweise tappe ich da auch in ganz, ganz blöde Fallen rein. Und das würde ich meinem jüngeren Ich, würde ich wirklich sagen, ich würde sagen, hey, pass auf, es gibt Spezialisten, du musst dann trotzdem noch gucken, was sind das für Menschen? Also nur, dass jemand Spezialist ist, muss nicht bedeuten, dass er dir helfen kann. Es kann auch sein, dass es radikal schief geht. Aber wenn jemand ein spezielles Wissen hat, was er gewerbsmäßig sozusagen, also als Job, nach außen gibt, so ein Coach, dann hol dir den, weil es geht ja gar nicht besser, ja, als du hängst irgendwo, ob es jetzt zwischenmenschlich ist, ob es geschäftlich ist, ob es egal in welchem Feld. Hol dir jemanden und geh zu jemanden hin, der genau in dem Bereich bekannt dafür ist und auch einen guten Leumund hat möglichst, ja, und lass dich von dem beraten, weil dann wären wir wahrscheinlich, wenn wir das beide gemacht hätten, ne, die letzten 30, 40 Jahre, dann wären wir ja sonst wo, ja.
Ich glaube, wenn das jetzt der Raul oder auch der Julian, also unsere Jungs, wenn die uns reden hören würden, die würden wahrscheinlich, Beifall klatschen, vielleicht hören sie es ja auch, weil, es ist wirklich so, wir sind irgendwie noch mit dem Ding groß geworden, muss irgendwie alles alleine schaffen, also ich zumindest.
Bei mir genauso.
Das war, also von wegen Hilfe holen, Hilfe haben wir uns nur dann geholt, wenn wir immer, gedacht haben. Entschuldigung,
wieder unterbrochen, wir, ich habe es ja, gemerkt.
Wenn wir,
rückgängig.
Wenn wir gedacht haben, dass es jetzt wirklich irgendwie anbrennt und brennt. Und weil wir gerade gesagt haben, wir haben uns mal Hilfe geholt bei den Jungs. Das war also ein bisschen eng war in der Pubertät. Da haben wir uns einfach mal ein bisschen Hilfe geholt. Das war auch gut so, weil im Nachhinein denke ich, was wir mit unseren Jungs in der Pubertät erlebt haben, das war grandios. Was willst du jetzt sagen?
Das war ein gutes Erlebnis, ja. Und das möchte ich gerne teilen mit dir als Zuhörerin oder Zuhörer, weil das hat mich wirklich fasziniert. Also Pubertät ist ja schon ein heftiges Ding. So, und von einem Tag auf den anderen, ich bin so jemand, wenn ich was kapiert habe, dann setze ich das auch gnadenlos um. Und ich habe dann kapiert, ich muss mir einfach nur vorstellen, dass bei den Jungs ein Schild vor der Brust hängt, wie war das genau? Wegen Baustelle geschlossen. Also
ja.
Gehirn oder Verstand oder sowas, wegen Baustelle geschlossen. Und ab dem Moment war einfach nur noch Verständnis da. Bei dir ist Baustelle, ich kann gar nichts ernst nehmen, so schlimm das auch ist, was du jetzt gerade machst. Und dann wurde das so locker, dann war das so entspannt. Und eigentlich hätte ich das damals schon realisieren müssen, dass es ja wirklich gute Leute gibt in dem Bereich. Aber das hatte ich bis dahin halt nicht gelernt. Und deswegen hatte ich da immer so eine innere Abwehr, die auch ein bisschen unterbewusst war und die ich dann aber irgendwann vorgeholt habe. Und jetzt mache ich es da ganz anders, ja. Weil Spezialisten, die gut drauf sind, menschlich, sind einfach toll.
Aber diese Nummer von wegen Baustelle geschlossen, Roland, die ist, ich glaube, die hast du auch nur wahrgenommen, weil das war ein Titel von der Geo damals vor 20 Jahren.
Nein, oder das sogar. Haben wir bei dieser Dame gelernt.
Nein, das war es nicht. Aber diese Dame hat uns das wirklich erklärt, was okay. da alles passiert. Aber dann gab es diese Geo-Zeitung und dann war das alles, was wir da gelernt haben, eigentlich in einem Satz zusammengefasst. Und ich bin mir sicher, nur weil wir auch darüber gesprochen haben und einiges geklärt haben, ist uns dieser Satz aufgefallen. Kann genau sein. Wie wenn du irgendwie schwanger bist, siehst du ganz viele schwangere Frauen, wenn du, was weiß ich, irgendwas.
Eine Eins am Nummernschild, genau, siehst du nur Einsen und so weiter.
Und so war das. Das ist ganz spannend. Aber ich finde es auch, das kann ich jedem, also meinen Jüngern, ich würde ich das so sehr ans Herz legen. Hol dir Unterstützung, hol dir einfach auch durchaus einen Rat bei jemandem, der sich da besser auskennt als du, ja. Und egal in welchem Gebiet. Und das finde ich ja schon toll, wenn ich das heute mir angucke. Früher, das ist auch spannend, als wir jung waren, da war das immer ein Zeichen der Schwäche oder du bist vielleicht nicht in der Lage dazu. Vielleicht bist du ja auch so ein bisschen krank oder nicht ganz normal, dass du da jemanden brauchst. Mhm. Das sieht heute ganz anders aus. Und deswegen auch für die, die älter sind und irgendwie noch aus diesem Bereich kommen, dass man das nicht macht. Ich kann euch einfach nur sagen, mit Coaches zu arbeiten ist so grandios. Es gibt so geniale Menschen. Also es sind ja auch alles Menschen. Die sind auch noch genial und die lernst du dann auch kennen. Und also es ist einfach total gut. Das
Hilfe zu holen
ist
klasse.
Das
Weil
ist richtig gut.
Ich mache jetzt mal einen Bogen. Ob der angreifbar ist, weiß ich nicht, ja. Aber ich habe schon selbst die Erfahrung gemacht. Weil wer sich jetzt auch sagt, oh, da irgendwie eine Menge Geld für ausgeben und lohnt sich das denn wirklich und ich muss erst mal kennenlernen und dann greife ich vielleicht doch dann daneben. Es gibt eine wunderbare Alternative, die man natürlich auch hinterfragen muss, ne? Aber die KI ist in dem Bereich unheimlich im Kommen. Ich weiß noch, wir waren in Indien, da haben wir, ich glaube, das war eine Frau aus Singapur, die hatte ein Startup gehabt und die hatte sich darauf spezialisiert, eine KI drauf zu trainieren mit Menschen, die psychotherapeutische Hilfe brauchen, Kontakt aufzunehmen. Und die hat mir was erzählt, das fand ich den Hammer, weil die hat uns erzählt, dass sie festgestellt hätten in Studien, dass die Menschen lieber mit der KI das besprechen als mit anderen Menschen, weil sie dann offener sind, weil die KI ja kein Mensch ist, der einen irgendwie dann einordnen kann irgendwie oder beurteilen kann oder auch verurteilen kann. Und ich habe dann mal irgendwann auch spaßeshalber vor ein paar Monaten angefangen, bei bestimmten Konstellationen, wo ich dachte, Mensch, wie reagierst du denn da jetzt? Einfach mal zu fragen, aber sehr, sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch, ja. Ich dachte, was kommt denn da jetzt vielleicht für ein Blödsinn raus? Aber da habe ich echt gute Tipps bekommen. Ich wollte so den Bogen machen, weil es gibt halt Menschen, die haben vielleicht auch gar nicht das Geld, sich einen Coach zu holen. Und das ist heute wirklich eine wunderbare Möglichkeit, sich ganz viel Spezialwissen so quasi, was kostet die KI? Vielleicht einen gewissen Monatsbeitrag, ja.
Weiß ich nicht.
Aber wenn jemand das Gefühl hat, er braucht Informationen von außen, wäre das durchaus eine Alternative.
Da würde ich trotzdem noch mal drauf eingehen, auch wenn es jetzt nichts mit dem jüngeren Ich zu tun hat, aber es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt zuhören, hoffe ich, die einfach überlegen, wie ist denn das jetzt für mich und überhaupt. Also das, was Roland da erzählt hat von dieser Frau mit dem Start-up, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, meine Güte, das könnte wirklich so sein. Das ist vor 3 Jahren gewesen, ne? Da war die KI, also noch nicht in aller Munde.
Nee, das war gerade am Anfang.
Bei uns auch nicht, weil das kam dann so ein halbes Jahr später, glaube ich, dass wir dann tatsächlich auch damit angefangen haben und darüber nachgedacht haben, habe ich gedacht, meine Güte, wie toll ist das für Menschen, denen es nicht gut geht, weil die haben jederzeit Zugriff. Die KI, die dreht nicht die Augen oder die verändert die Stimme, wenn sie keine Lust mehr hat. Die ist zu jeder Tages- und Nachtzeit da und hat ganz, ganz viel Geduld. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das weiß ich, das weiß ich nicht. Also ich habe schon für mich so das Gefühl, also KI finde ich schon auch cool, weil die ganz viele Sachen anbieten kann. Aber es gibt was, was mir bei der KI einfach, glaube ich, fehlt. Das ist so diese Echtheit von Menschsein. Also mit allen, auch mit allen, also mit allen Vor- und Nachteilen. Also es ist mir, also ich kann mich ja entscheiden, möchte ich jetzt einen Coach haben von jemandem, der tatsächlich das lehrt, also von einem Menschen, der mich coacht, oder mache ich das über KI? Also wenn ich die Wahl habe, dann würde ich mich auf jeden Fall für den Menschen entscheiden, auch wissen, dass da irgendwelche Grenzen gibt, zeitliche, vielleicht ist es auch total wichtig. Aber da schauen wir mal, wie sich diese ganze Entwicklung fortsetzen wird. Für mich ist es auf jeden Fall erstmal gut, dass ich überhaupt mich jetzt an einen Coach wende. Und vielleicht sagst du auch, für dich ist es jetzt gerade mal egal, ob das jetzt ein KI-Coach ist oder ein Mensch-Coach. Das kannst du ja für dich selbst entscheiden.
Ich glaube, da sollte man offen für alles sein.
Ja, also ihr bitte nicht wundern, wenn sich die Lichtverhältnisse hier verändern, aber wir haben so viel geredet mittlerweile und es ist schon so dunkel geworden.
Aber wir machen einfach ganz authentisch weiter. Absolut. Und bitten zu entschuldigen, dass jetzt die optimale Bildqualität da ist, aber das Thema muss noch beendet werden, finde ich.
Für wahr. Gibt es, also von meiner Seite gibt es noch eine Sache, die ich unbedingt meinem jüngeren Ich mitgeben möchte. Vielleicht hast du auch noch eins. Ich würde jetzt gerade mal anfangen, weil du ja gerade dran warst. Also wir jetzt richtig toll abgewechselt haben. Ich habe eine Sache versäumt. Ich habe zu wenig mit meiner Mutti, mit meiner Schwester, mit meinem Großvater geredet. Ich wünschte mir so sehr, sie wären jetzt da. Ich habe unendlich viele Fragen, wie es früher war, wie sie gelebt haben, was sie gedacht haben, was sie gefühlt haben. Ich habe keine Antworten dafür. Es ist nicht so, dass wir sprachlos waren. Wir haben viel miteinander geredet, aber wir haben sehr in der Gegenwart geredet und wir haben ganz viel geredet für die Zukunft von uns jungen Menschen, aber wir haben kaum darüber gesprochen, wie es früher war. Ich weiß nur, dass meine Mutter nach dem Krieg mit ihren Töchtern in so einem kleinen Leiterwägelchen von Kirchheim bis nach Frankfurt gelaufen ist. Das ist noch relativ kurz, wenn ich weiß, dass seine Mutter von Berlin,
von Wien nach Gersfeld gelaufen.
Ja, ist es noch wenig. Also das ist so eine Geschichte. Aber es gab ja noch viel mehr. Es gab ja, wie haben die gelebt? Wie haben sie ihre Eltern empfunden? Sind sie gut behandelt worden, behütet worden? Es gibt so ein paar Dinge, die habe ich mir gut gemerkt, aber ich weiß, es sind so viele Sachen, die ich gar nicht weiß. Und ich weiß so wenig von meinem Großvater und ich finde das so schade. Und das kann ich euch nur, also das würde ich meinem jüngeren Ich sagen. Ich würde sagen, Petra, nimm dir die Zeit und sprich mit deiner Familie, mit denen, die du wirklich liebst, und lass dir sagen, wie sie gelebt haben. Weil das ist so spannend, weil letzten Endes bist du ja auch daraus ein Stück weit entstanden, beziehungsweise du bist mit dem durch das erzogen worden, was sie auch erlebt haben. Und ja, das war, glaube ich, ein Fehler. Das war wirklich ein Fehler.
Also ja. Mir fällt gerade noch so eine Sache ein, die ganz grundlegend ist. Und zwar, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, noch mehr drauf zu achten, wobei ich habe da schon drauf geachtet, immer den Weg zu gehen, den man intuitiv und gefühlsmäßig für den richtigen für sich hält. Nicht nach äußeren Dingen vorgehen. Ich meine, ich habe es ja gemacht, ich habe das Studium abgebrochen dann und ich habe Dinge gemacht, die gesellschaftlich halt ja nicht so nachvollziehbar waren, wo viele gesagt haben, warum machst du das jetzt nach dem Studium, machst du sowas und so. Also einfach nach dem Herzen gehen und nicht ablenken lassen von einer gesellschaftlichen Meinung. Die kann zwar auch gut sein, ja, so ein Mainstream. aber immer auf sich selbst hören. Und das einfach nochmal viel intensiver. Vielleicht hätte ich auch noch mehr auf mich selbst hören sollen, obwohl ich es eigentlich, wenn ich es so überlege, ich habe es, glaube ich, eigentlich immer gemacht in den wichtigen Situationen.
Ja, ich finde es spannend, das von dir zu hören, Roland, weil du bist ja eigentlich schon ein sehr kopfgesteuerter Mensch.
Ja, ja, also ich argumentiere mir dann alles auch intellektuell zurecht. Aber ich glaube, ausgehen ist dann schon allein die Entscheidung, die zu heiraten. Ja, also was ich überlege jetzt gerade, ich meine, all das Gesundheitswissen, ja. Aber wie gesagt, wie auch vor mit dem Schlafen, was du gesagt hast, das ist junge Leute, klar. Und wenn man denen jetzt sagt, hier Leute, hört mal auf, Alkohol zu trinken mit 20, 22, 25. Also ich denke, es gibt auch Sachen, die muss man einfach machen, auch wenn sie nicht so toll für den Körper und für die Gesundheit sind, einfach um eine gewisse Erlebnis-Hemisphäre durchgemacht zu haben. Ausprobieren, sich wohlfühlen, in der Kneipe versacken und all das gehört auch irgendwie dazu.
Auch zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn man irgendwie zu viel.
Also ich glaube, so es wäre, ja. Ich glaube, es wäre jammerschade, wenn das jugendliche Ich so vernünftig wäre, ja, dass es diese ganzen Tipps von diesen Alten, wie wir es jetzt sind, ja, direkt übernehmen würde. Was für ein langweiliges jugendliches Leben. Also bitte nicht drauf hören, ja. Vielleicht Solarium, ja. Da hängt da jetzt nichts von ab, ob er da reingeht oder nicht.
Ich habe ja gar nicht gesagt, warum das auch so schlecht ist, fällt mir ein.
Ja, weil die Haut altert, oder?
Die Haut altert, die Haut geht kaputt, du kriegst Sonnenschäden ohne Ende und das ist einfach nicht toll, du kriegst viel mehr Falten. Ich glaube, ich hätte eine super schöne Haut noch, wenn ich das alles nicht gemacht hätte, aber so ist es halt nicht. Und deswegen gebe ich schon diesen Tipp auf jeden Fall an die Jüngeren weiter. Und ich glaube, es gibt auch ein paar andere Tipps dabei, die du auch als jüngerer Mensch nehmen kannst, was ich gerne meinem jüngeren Ich gesagt hätte. Und um das nochmal vielleicht so zusammenzufassen, wir sind glücklich mit dem, was wir gemacht haben und wo wir jetzt sind, definitiv. Also eigentlich können wir sagen, haben wir doch alles richtig gemacht. Ich denke trotzdem, dass wenn wir einiges anders gemacht hätten, vielleicht wir früher da gewesen wären, wo wir jetzt sind oder anders, wie auch immer. Und es wäre mindestens genauso gut gewesen. Ich weiß es nicht, ist auch gut so. Und ich bereue letzten Endes nichts. Und
das,
ich
glaub,
ist das Wichtigste dabei.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist das Wichtigste, weil alles, was wir gemacht haben, hat seinen Sinn gehabt. Und abgesehen davon, dass ich manchmal Menschen verletzt habe, das tut mir leid, bei denen entschuldige ich mich auch.
Körperlich oder
seelisch? Nein, seelisch. Also irgendwie durch mein Verhalten, ja. Das war nicht gut, ganz klar. Aber ansonsten, von diesen Entscheidungen bereue ich überhaupt nichts.
Muss ich gerade noch was sagen? Das ist jetzt wirklich ernst gemeint, Roland. Ich bin wirklich fasziniert darüber, wie du in der Lage bist, Dinge anzunehmen, auch in deinem hohen Alter, und wirklich umzusetzen und auch damit ganz offen umzugehen. Und was du eben gesagt hast, dass du dich dafür entschuldigst, dass du Menschen verletzt hast, finde ich schon ziemlich gut. Ich würde mich auch anhängen. Ich habe bestimmt auch Menschen verletzt. Und ich finde super schön, einfach zumindest zu sagen, dass es einem von Herzen leid tut.
Ja, absolut. Klar.
Und ja, ich finde es auch toll, dass du das machst, weil du wirkst ja immer so schon sehr, auch vielleicht ein bisschen hart nach außen hin, aber das ist das, was ich immer an dir, Roland, so toll fand. Ich wusste zwar, dass du nach außen hin stahlhart bist mit deinen Muskeln und so weiter und so fort, aber ich wusste halt auch, dass du echt ein ganz, ganz tolles Herz hast.
Oh, super schön.
Okay.
Super schön, deswegen passen wir ja auch so gut zusammen, weil dann ist es ja nochmal ein paar Etagen weiter als meins wahrscheinlich.
Ja. Okay, weiß ich jetzt nicht. Egal, es geht nicht darum, hier Komplimente gegenseitig zu verteilen, sondern es geht einfach darum, euch unser Leben ein Stück weit zu beschreiben, zu erklären, Dinge zu teilen, die uns wichtig sind und die wir heute vielleicht anders machen würden. Und man kann zu jeder Zeit vieles anders machen. Vielleicht war das so eine Inspiration, das eine oder andere ab sofort besser zu machen. Und vielleicht hast du ja noch ein paar Gedanken zu diesem Thema heute. Es war waren unheimlich viele Punkte da drin, die vorgekommen sind. Schreib's unten in die Kommentare rein. Ich bin wirklich ganz gespannt, was du vielleicht deinem jüngeren Ich heute sagen würdest, was du besser machen könntest und was du auch in deinem jetzigen Zustand, egal wie alt du bist, anders machen würdest, aufgrund dessen, was wir heute miteinander gesprochen haben. Ich glaube, es gar kein
Wir würden Ziel. Uns über eine Bewertung noch freuen. Ja. Wo ist die immer? Apple und Spotify.
Aber Roland, ich glaube, es ist gar kein Thema, weil letzten Endes ist es ein Podcast. Ein Podcast hört man und also genau. Von daher alles gut.
Und die
gut.
Die nur hören, merken ja gar nicht, dass es dunkel geworden ist.
Genau.
So ciao, ist tschüss.
Tschüss.